Guten Morgen, mein Name ist Rena und ich lese heute den Text, den Bibeltext aus Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten sie die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt, der Erde. Danke Gott, dass wir heute zusammenkommen können als deine Gemeinde, dass wir heute von dir hören dürfen, dass du sprichst, dass du immer redest und immer zu uns reden möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du Friedrich gebrauchst, dass du durch ihn zu uns sprichst und dass du uns ein offenes Herz für dein Wort schenkst. Ich danke dir, dass du Vollmacht hast, zu uns zu reden, und ja, danke, dass du mit deinem Geist auch unter uns bist. Amen.
Danke, Rena, fürs Lesen des Textes und fürs Gebet. Wir kommen jetzt zur Predigt, und in der Predigt versuchen wir als Pastoren, ob ich oder andere hier stehen jede Woche beziehungsweise jeden Gottesdienst, genau das zu machen, was in diesem Text gesagt ist. Wir versuchen, Zeugen zu sein. Wir versuchen als Pastoren nicht hier vorne zu stehen, um unsere eigenen Worte zu sagen, sondern wir stehen hier vorne und wir reden über die Bibel. Und wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Dass die Bibel uns von Gott gegeben wurde, weil er hierdurch direkt zu uns spricht und dass er direkt mit uns kommunizieren will. Und das heißt, wir predigen aus Gottes Wort und wir predigen Gottes Wort, weil wir glauben, dass hier drin sich Gott offenbart. Und falls du heute zum ersten Mal im Gottesdienst bist und überhaupt in deinem ganzen Leben noch nie in der Kirche warst, herzlich willkommen. Ich will nur einmal kurz klarstellen, dass es hier nicht um mich geht. Und es geht auch nicht um die Band oder es geht nicht um das Programm, was wir tun. Es geht noch nicht mal um die Kirche. Es geht im Gottesdienst darum, dass Gott verherrlicht wird. Und es geht hier darum, dass Gott derjenige ist, der im Zentrum steht. Und das, was wir hier sagen und das, was wir hier singen, sind nicht unsere eigenen Worte, ist nicht unsere eigene Weisheit, sondern ist das, was Gott spricht. Und ich hoffe, dass die Worte, die ich spreche, im Endeffekt nur das wiederholen, was Gott sowieso schon gesprochen hat und nicht aus mir kommen, sondern dass meine Worte vergehen und seine Worte bleiben. Und in dem Sinne geht es an die Predigt. Aber bevor wir in den Text einsteigen, habe ich eine Frage für euch. Und jetzt seid ihr gefragt, ihr solltet gerne beantworten, nicht laut, sondern für euch. Aber die Frage ist, wofür brennst du? Oder anders gefragt, was begeistert dich? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Menschen getroffen, der nicht irgendetwas im Leben hatte, was bei ihm Faszination oder Leidenschaft hervorgerufen hat. Jeder Mensch, dem ich begegnet bin, und manchmal hat das ein paar Wochen oder Monate oder Jahre an Beziehungsarbeit gedauert, bis es rausgekommen ist, aber jeder Mensch, mit dem ich längere Zeit gegangen bin, hat früher oder später irgendwas von sich offenbart, was ihn begeistert, was Faszination in ihm hervorruft, wofür er eine Leidenschaft hat. Und das können Hobbys gewesen sein, das ist manchmal ein Sportverein gewesen, RB Leipzig, und alle zu jedem Spiel gegangen, keine Ahnung, wusstest du am Anfang nicht, hast du irgendwann herausgefunden. Das kann manchmal die große Liebe gewesen sein, die Person war gerade verliebt und wollte nur noch über die Frau reden. Es kann aber auch irgendwas sein, was uns wirklich wütend macht. Irgendeine Sache, die uns frustriert an dieser Welt, wo wir merken, das ist richtig, richtig Kacke, und das sollte sich ändern, weil auch Wut und auch eine Form von Frust über Dinge in dieser Welt ist auch eine Form von Leidenschaft. Und so hat jeder von uns irgendwelche Themen, und das mag nicht nur eine Sache sein, es können mehrere Sachen sein. Jeder von uns hat irgendwelche Themen, die uns begeistern, irgendwelche Themen, die uns vielleicht auch frustrieren, die ein Feuer in uns ausrufen, die uns vorantreiben, über die wir auch gerne reden. Und meine Erfahrung ist, dass selbst die stillsten Menschen und die schüchtersten Menschen anfangen, richtig lange Gespräche mit dir zu führen, wenn du das richtige Thema findest. Oder auch eine Person, da habe ich im Kopf, die mit mir in Begleitung war, die war depressiv und hat eigentlich die ganze Zeit immer nur davon geredet, dass ihr Leben scheiße war. Und jedes Treffen ging es wieder im Grunde genommen darum, dass alles dunkel war. Und irgendwann kamen wir auf ein Thema, was die Person richtig begeistert hat. Und du hast gesehen, wie die Augen dieser Person aufleuchteten, wie die sich aufgerichtet hat und wie die mir 10 Minuten lang erzählt hat, warum dieses Thema so genial ist und der ganze Hintergrund und alles möglich. Und du hattest eigentlich eine ausgewechselte Person vor dir. So, warum steige ich damit ein? Weil jeder von uns irgendein Sendungsbewusstsein, irgendeinen Auftrag hat und von irgendwas Zeuge ist. Manchmal nicht so öffentlich und rausposaunt, manchmal im Internet, in Foren oder was auch immer, aber jeder von uns in dieser Welt hat ein Thema, was uns begeistert, was uns fasziniert, was uns antreibt, bei dem wir überhaupt keine Probleme haben, davon zu reden, dafür vielleicht auch Werbung zu machen, davon angetrieben zu sein. Irgendein Thema gibt es. In jedem Mensch vielleicht auch mehrere. Es können auch eine Reihe von Themen sein, die das sind. Aber irgendetwas ist bei jedem von uns im Leben vorhanden, was uns antreibt und wofür wir bereit sind, auch Werbung zu machen. Zum Beispiel, angenommen, du weißt, dass die Dankbar der beste Coffeeshop im Leipziger Westen ist, dann wirst du jedes Mal, wenn du Leute zu Besuch hast, mit denen in die Dankbar gehen. Dann wirst du, wenn irgendjemand fragt, wo gibt es guten Kaffee, der Person sagen, geh in die Dankbar. Dann wirst du, wenn du Kaffeebohnen brauchst, in die Dankbar gehen, um dir die Kaffeebohnen von da zu beziehen. Dann wirst du die Leute da kennenlernen, dann wirst du vielleicht auch Google-Bewertungen abgeben und dann bist du auch bereit zu verteidigen, warum du das so siehst, wenn irgendjemand zu dir kommt und dich fragt, warum? Warum hältst du diesen Coffeeshop für einen tollen Coffeeshop? Seht ihr, und jeder von uns tut das. Und Ich fange damit an, weil wenn wir jetzt heute von Sendung reden und wenn wir von Zeuge sein reden und wenn wir von Mission eigentlich reden, dann ist das eine Sache, die für uns als Leipziger des 21. Jahrhunderts oft sehr kritisch gesehen wird. Wenn eine Religion, wenn eine Kirche kommt und davon spricht, Sendung zu haben oder Mission zu leben oder sein Glauben zu teilen oder davon zu verkünden, dann ist das was sehr kritisch, was unsere Gesellschaft sehr kritisch sieht. Und Leute, es gibt viele Gründe dafür. Also ich will jetzt nicht kleinreden, was in der Vergangenheit passiert ist und was wir mit Kreuzzügen gemacht haben und so weiter. Die Kirche hat sich da auch ganz viel Schlechtes aufgebürgt. Aber eine Sache, die bei dieser Kritik oft vergessen wird, ist, dass Zeugnis geben von etwas, Werbung für etwas machen, von etwas überzeugt sein, nicht etwas ist, wofür man den christlichen Glauben braucht oder in der Kirche sein muss. Das ist etwas zutiefst Menschliches, von dem zu sprechen, von dem überzeugt zu sein und das weiterzugeben, wovon du begeistert bist. Und wir werden in den Text einsteigen und wir steigen jetzt in den Text ein, bei dem es ganz viel um dieses Thema geht, wo es um die Frage geht, wovon sind wir begeistert, wovon reden wir, wovon sind wir Zeugen? Und ich will mir diesen Text angucken mit euch anhand von 4 Punkten. Die stehen auch im Programm, wenn ihr gerne mitschreibt, könnt ihr da mitschreiben. Wenn ihr nur die Punkte sehen wollt, sind sie auch da. Aber erstens der Auftrag des Vaters, die Sendung. Zweitens der Auftrag des Sohnes, die Rettung. Drittens der Auftrag des Heiligen Geistes, die Kraft. Und viertens unser Auftrag, Zeugen sein. Also Vater, Sohn, Heiliger Geist, wir. Und ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe gerade von 3 Personen gesprochen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn du das noch nie gehört hast, in der Bibel finden wir diese 3 Personen wieder als Bezeichnung von Gott. Jeder dieser 3 Personen ist Gott, aber wir haben nur einen Gott. Und wenn du jetzt sagst, komisch, ist so, versteht keiner. Das ist nicht logisch, aber die Bibel malt ein Bild und darüber haben sich Theologen und Wissenschaftler und Philosophen über die Jahrtausende den Kopf zerbrochen, wie das funktioniert. Aber die Bibel malt uns ein Bild von einem Gott, der ein einziger Gott ist und der auch wirklich nur einer ist, der niemals zulässt, dass es da mehrere gibt, aber der permanent in 3 Personen gleichzeitig existiert. In dem Vater, in dem Sohn und in dem Heiligen Geist. Und das nennt man die Trinität oder Dreieinigkeit oder wie auch immer. Wort könnt ihr vergessen, das ist ein theologischer Begriff. Aber diese Dreieinigkeit, die kannst du nicht erklären. Die kannst du nicht logisch verstehen. Egal wie sehr du dich anstrengen wirst, du wirst nicht erklären oder verstehen können, wie das funktioniert, dass jemand 3 Personen und trotzdem nur einer ist. Und dann sehen wir in der Bibel und in diesem Text auch gleich, wie dieser Gott gleichzeitig miteinander kommuniziert, miteinander eine Liebesbeziehung hat, miteinander agiert und wie diese 3 Personen unterschiedliche Rollen einnehmen und unterschiedliche Rollenbilder haben und sich einander gegenseitig unterordnen und einer den Hut auf hat und quasi aussendet und so weiter. Und ich weiß, dass ich gerade ein paar Schlagworte raushaue und ein paar Themen raushaue, die für einige von uns schwierig sind. Und ich tue das bewusst, weil wir stehen hier und wir werden konfrontiert, wenn wir uns mit Sendung, wenn wir uns mit der Bibel, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen, mit einem Gott, der größer ist als alles, was wir verstehen können. Und ich habe, als ich vor 17 Jahren Christ geworden bin, stark mit diesen Fragen gekämpft. Ich begegne in diesem Wort immer wieder einem Gott, der mich nervt und der Attribute hat, die ich nicht gut finde und der Dinge sagt, die mir nicht gefallen. Und der größer ist, als ich ihn verstehen kann. Und meine Mentoren damals haben mich immer herausgefunden und gesagt, du hast nur zwei Optionen. Du hast entweder einen Gott, den du verstehen kannst, der in dein Weltbild passt, der deinen kulturellen Werten zustimmt irgendwo und der dich vielleicht an kleinen Punkten mal ein bisschen anstachelt, aber eigentlich mit dem übereinstimmt, was du so ethisch denkst. Und dann haben sie gesagt, aber dann ist die Frage, ob das überhaupt ein Gott ist, der es wert ist, angebetet zu werden, wenn der in deinen Kopf reinpasst. Und Option 2 ist, du hast einen Gott, der diese Welt und das Universum geschaffen hat. Aber wenn dieser Gott wirklich so groß ist, dass er das alles machen konnte, dann muss dieser Gott auch das Recht haben, dich herauszufordern und Dinge zu sagen und Dinge zu lehren in seinem Wort, die dir nicht gefallen. Und egal, was du heute mitnimmst und egal, wem du im Gottesdienst begegnest, wenn du Gott begegnest, dann ist es ein Gott, der nicht in deinen Verstand passt. Und dann ist es ein Gott, der dich herausfordern wird. Und dann ist es ein Gott, der ein ethische und moralische Überzeugung hat, die für unsere Kultur lächerlich sind. Aber er ist größer. Und ich glaube, dass wir hier einen Gott haben, der uns etwas Wunderbares zeigt, darüber, wie Beziehungen funktionieren, wie Kommunikation funktioniert und wie Leben funktioniert. Beginnen wir mal mit Punkt 1, der Vater. Was lernen wir hier über ihn? Einmal zwei Verse, wo der Vater genannt wird. Einmal Vers 4, einmal Vers 7. Ich fange mit Vers 7 an. Jesus sagt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Gott der Vater, die eine Person unseres Gottes, ist derjenige, der die Zeiten und Zeitpunkte dieses Weltgeschehens festgesetzt hat. Und die wir als Menschen nicht kennen können. Das heißt, der Vater hat eine Rolle und eine Autorität, bei der er entscheidet, was in dieser Geschichte der Weltzeit passiert. Wann wurde die Welt geschaffen? Hat er entschieden. Wann kam die Flut Noahs? Hat er entschieden. Wann kam Jesus auf die Erde? Hat er entschieden. Wann wurde der Geist gesandt? Hat er entschieden. Wann wurde die Kirche geboren? Hat er entschieden. Wann wurdest du geboren? Hat er entschieden. Und wir werden hier konfrontiert mit dem Gott, dem Vater, der die Rolle einnimmt und der die Aufgabe hat, die Zeiten und Zeitpunkte festzulegen, die sogar, und das lernen wir in den anderen Evangelien, die sogar Jesus nicht kennt. Einige dieser Zeiten, die der Vater festsetzt, kennen noch nicht mal die anderen Personen Gottes. Und so haben wir hier einen allmächtigen Gott, den Vater, der das ganze Weltgeschehen geschaffen hat und in seiner Hand hält. Und der jeden Moment, jeden Zeitpunkt in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig in seiner Hand hält und entscheidet. Und der ist dann auch derjenige, der in Vers 4 die Verheißung des Geistes sendet. Also in Vers 4 steht ja, dass sie warten sollen auf die Verheißung des Vaters. Das ist der Heilige Geist, den er im Alten Testament angekündigt hat, den er irgendwann senden würde, den er irgendwann schicken würde. Was uns zeigt, dass der Vater in dieser Trinität, in dieser Dreieinigkeit die Rolle einnimmt, den Geist zu senden. Und wir sehen es auch noch im anderen Evangelium, dass er auch derjenige ist, der den Sohn sendet. Und somit begegnen wir hier dem Vater, der den Sohn und den Geist sendet, der die Zeitpunkte entscheidet, wann Dinge in dieser Welt passieren. Und der eigentlich die ganze Idee von Sendung, die ganze Idee von wir gehen in diese Welt rein, hatte. Der Grund, warum wir im Christentum einen Gott haben, der selbst Sender und Gesendeter ist, ist, weil der Vater diese Idee hatte. Vor vielen tausend Jahren, lange bevor diese Welt geschaffen wurde, saß Gott der Vater, oder keine Ahnung, ob die saßen, weiß nicht, wie das war, aber der Vater, Sohn und Heiliger Geist waren irgendwie zusammen. Und der Vater kam zu denen und hat gesagt, hey Leute, ich habe eine richtig geile Idee. Was wäre, wenn wir Menschen schaffen in unserem Ebenbild und wenn wir eine Beziehung mit denen hätten? Was wäre, wenn wir Kreaturen schaffen, denen wir Liebe geben können, mit denen wir eine Beziehung geben können, mit denen wir sein dürfen? Und dann hat er gesagt, hey, aber ich weiß, die werden wahrscheinlich rebellieren und weglaufen und alles Mögliche. Dann lass uns gleich nochmal planen, wie du dann kommst, Jesus, und dann die rettest und wie du, Heiliger Geist, dann auch kommst und dann das alles nochmal fertig machst. Aber die Idee, warum wir Menschen existieren, ist, dass wir einen liebenden Gott haben, der vor Millionen von Jahren oder wie auch immer lange gesagt hat, ich will eine Beziehung mit euch. Und wenn du hier heute sitzt, dann sitzt du hier und dann bist du geschaffen, weil Gott eine Beziehung mit dir wollte. Und weil er vor tausenden von Jahren entschieden hat, ich will dich, so wie du bist, heute schaffen, in diese Welt setzen und eine Beziehung mit dir haben. Und damit ist er der Ursprung und der Grund, warum überhaupt wir existieren und warum überhaupt der Jesus ausgesendet wurde und warum überhaupt wir über Sendung reden. So, deswegen gibt es ein Evangelium. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich die Frage, was die Rolle des Sohnes. Wir sind an diesem Zeitpunkt hier direkt vor der Himmelfahrt. Himmelfahrtwochenende haben wir gerade. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Letzten Donnerstag war Himmelfahrt. Falls du eine Vaterschaftstour gemacht hast, ist auch nett. Aber theoretisch war der Feiertag am Donnerstag Himmelfahrt. Das heißt, die Kirche erinnert sich daran, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist und jetzt zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzt und regiert. Und dieser Text bis Vers 8 ist direkt vor der Himmelfahrt, weil wenn ihr weiterlesen würdet, die Bibeln aufhaben könnten das, ich kann das hier, in Vers 9 fährt Jesus in den Himmel auf, ja, und geht zurück zum Vater, was ausdrückt, dass sein Auftrag vollendet ist. Das heißt, Jesus hat an diesem Zeitpunkt hier seinen Auftrag gerade vollendet und gibt den Jüngern quasi noch die letzten Worte, bevor er wieder hochgeht in den Himmel und sich zur rechten Vater setzt und von dort regiert. Aber was war Jesus' Auftrag? Was ist das, was er gerade erfüllt hat, wo er jetzt sagen kann, ich bin fertig, ich setze mich hin, ich chill jetzt auf meinem Thron, ich regiere. Was war der Auftrag? Seht ihr, das Buch, was wir vorlesen, ist Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte hat Lukas, der Autor, aufgeschrieben, was Gott, der Heilige Geist, mit seiner Kirche macht und wie das alles funktioniert und hat die ersten Jahre des Kirchengeschehens aufgeschrieben. Aber das ist nicht das erste Buch, was Lukas geschrieben hat, sondern einige Jahre vorher hat er ein anderes Buch geschrieben, eine wissenschaftliche Biografie von Jesus, ein Evangelium. Und in dieser Biografie geht er über 24 Kapitel durch, wer Jesus war, was er getan hat, wie er gelebt hat, was er gelehrt hat. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, durch 24 Kapitel durchzugehen, ihr wollt irgendwann noch Mittagessen, aber im Evangelium von Lukas geht es im Kern logischerweise um Jesus, was eine Biografie von ihm, aber im Kern um seine Geschichte. Und es beginnt damit, dass Jesus, der Gott war, sich entschieden hat, Mensch zu werden und vom Vater gesandt wurde, um als Mensch auf die Erde zu kommen. Und er ging in den Leib Marias, der Jungfrau, und wurde als Baby geboren, musste Windeln gewechselt haben, wurde ein Flüchtling, musste aufwachsen in Armut und wuchs auf. Aber mit dem Unterschied zu uns, er war perfekt. Er hat nie einen einzigen Fehler begangen, er hat nie rebelliert, er hat nie gesündigt, er war nie egoistisch. Er hat sein ganzes Leben lang in perfekter Nächstenliebe gelebt. Und allen Menschen, denen er begegnet ist, egal welche Beziehung er zu ihnen hatte, ist er genau richtig begegnet und hat er geliebt und hat er gesegnet. Und er hat uns durch sein Leben und durch das Wirken gezeigt, was für einen Kontrast es gibt zwischen jemandem, der wirklich Nächstenliebe gibt und zwischen uns normalen Menschen, die egoistisch sind. Und er hat sein ganzes Leben damit verbracht, zu lernen und zu dienen und zu geben und hat dabei immer und immer wieder den Menschen gezeigt, hey, es gibt keinen guten Menschen. Kein Mensch ist gut. Und das mag schockierend sein für dich heute, aber das biblische Weltbild ist tatsächlich, wir sind als Menschen alle verdorben und verloren. Und das hat Jesus uns gezeigt durch sein Leben. Er hat uns gezeigt, wie ein Leben aussehen könnte, in dem man perfekt lebt und in Nächstenliebe lebt. Und wie im Kontrast dazu unser aller Leben aussieht. Und er hat uns dann immer wieder geliebt und hat sich um uns gekümmert. Und also nicht um mich direkt, aber um die Leute, die zu der Zeit gelebt haben. Und er ist derjenige, der immer und immer wieder gedient und gegeben und geliebt hat, obwohl er nie was dafür zurückbekommen hat. Bis er ganz am Ende seines Lebens, nach 33 Jahren, nicht den Lohn dafür bekommt. Und obwohl er König war und obwohl er als Herr im Himmel regiert hat, jetzt nicht mit einer Krone auf dem Thron saß, sondern eine Dornkrone auf seinem Kopf hatte. Bis der sein ganzes Leben lang loyal war und sich immer richtig verhalten hat, verraten wurde. Bis er am Ende seines Lebens, obwohl er nur geliebt hat, von allen gehasst wurde. Und obwohl der alle Brücken gebaut hat und Menschen zusammengebracht hat, hing komplett isoliert und alleine am Kreuz. Und da hängt dieser Jesus freiwillig aus Liebe am Kreuz und stirbt. Und das Blut fließt aus seinen Händen und aus seinen Füßen und aus seiner Seite. Und er stirbt dort. Warum? Weil er wusste, dass wir Rettung brauchen. Dass er wusste, dass unser Egoismus, unsere Selbstbezogenheit, unsere Selbstzentriertheit, das, was in uns drin ist, uns immer von Gott trennt. Die Beziehung, die der Vater wollte, das, was er vor tausenden von Jahren sich gedacht hat, dass er mit dir eine Beziehung haben will, das wolltest du nicht. Das wollte damals keiner, das wollte ich auch nicht. Jesus wusste und Jesus hat es immer wieder klar gemacht, ohne Rettung, ohne dass jemand kommt, ohne dass er für uns stirbt, werden wir niemals in Beziehung mit Gott leben können. Und dann, somit war der Auftrag Jesu, für den er gesandt war und für den er gekommen ist, für uns zu sterben und sich für uns aufzugeben und sein Leben zu geben, damit wir leben können. So, und da passiert ein Tausch. Für alle, die an ihn glauben. Und wenn du das möchtest, tu das. Brauchst nichts machen. Es ist einfach nur Glaube. Da passiert ein Tausch, dass die Strafe, die ich eigentlich verdiene, auf Jesus gelegt wird am Kreuz. Und die Belohnung, die er eigentlich verdient, wird mir gegeben. Und das ist das Evangelium. Das ist im Kern das, wofür er gekommen ist. Er ist gekommen, um Plätze mit uns zu tauschen. Um die Strafe und alle Schuld und alle Sünde und alle Fehler von uns auf sich zu nehmen. Damit wir die Liebe Gottes bekommen. Wunderbar, oder? Und das ist der Auftrag, den er hatte. Und dann ist er gestorben. Und die Jünger haben alle verzweifelt. Er hat ihnen zwar gesagt, ich würde sterben, haben sie aber nicht geglaubt. Dann hat er ihnen gesagt, ich werde auferstehen, haben sie auch nicht geglaubt. Dann hat er ihnen gesagt, ich werde in den Himmel fahren, haben sie auch nicht geglaubt. Aber so sind wir halt, wir Menschen, oder? Und er steht jetzt an dem Punkt, wo er tot war und wo er nach 3 Tagen wieder auferstanden war. Und wo er gezeigt hat, ich habe den Tod besiegt. Ich trete aus dem Grab. Ich bin lebendig. Und nichts, keine Schuld, kein Tod, keine Scham, keine Schande, nichts kann mir was anhaben. Und dann fährt er in den Himmel auf, weil er seinen Auftrag beendet hat. Und in dem Moment, wo er seinen Auftrag beendet hat und wo er fertig ist mit seinem Dienst, wo er die Rettung der Menschen erwirkt hat, wo sein Blut für unsere Schuld bezahlt hat, in dem Moment beginnt der Auftrag des Geistes. Nicht Sekunde genau, die müssen noch 10 Tage warten, aber theoretisch jetzt kommt der nächste Abschnitt. Und lass uns nochmal Vers 8 dafür lesen, dann sind wir beim dritten Punkt, der Auftrag des Geistes. In Vers 8 steht, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an die Enden der Erde. So, was ist der Auftrag des Geistes jetzt? Jesus ist fertig. Der Vater hat sein Ding getan, er hat die Zeiten festgelegt, er hat den Sohn gesandt. Der Sohn ist fertig, er hat die Rettung bewirkt, er ist jetzt oben auf dem Thron. Wofür kommt der Geist? Hier steht, der Geist wird auf euch kommen. Und Leute, ich kann euch nicht erklären, wie das funktioniert, aber in irgendeiner mysteriösen Weise sendet Gott den Heiligen Geist, der auf Menschen kommt und in uns wohnt. Und die Bibel beschreibt es so, dass Gott, der Heilige Geist, in uns zeltet. Dass wir die Wohnung Gottes auf Erden werden. Und das heißt, bei denen, für die diese Rettung von Jesus war, ist für die an ihn glauben, da kommt der Heilige Geist. Und das ist bei den Jüngern hier. Die sind mit ihm gegangen, die haben zwar alles Mögliche nicht verstanden und die waren noch ganz am Anfang. Aber auf die kommt jetzt, 10 Tage später, dieser Heilige Geist, der fällt auf sie nieder. Und er erfüllt sie und wohnt irgendwie in ihnen. Und dadurch passiert genau das, was Gott sich vor diesen tausenden Jahren gedacht hat. Erinnert ihr euch? Eine intime Liebesbeziehung mit den Menschen haben. Die Idee, die Gott der Vater hatte, wird jetzt wahr, dadurch, dass der Geist auf die Menschen kommt. Weil was passiert? Der Geist, Gott selbst, geht in den Menschen rein. Näher kann er dir gar nicht kommen. Und damit ist der Heilige Geist seinen Jüngern und ist Gott durch den Heiligen Geist den Jüngern von Jesus näher, als Jesus es jemals gewesen sein könnte. Jesus mit dem Leib konnte zwar vielleicht einen Jünger mal umarmen, und das ist auch nett, das ist auch schön und es ist auch irgendwo nah, aber es ist immer noch, da ist immer noch eine Distanz. Und das Phänomenale, was Gott sich gedacht hat, ist, hey, wenn ich eine Beziehung mit meinen Kindern oder mit den Menschen haben will, die wirklich so intim ist, dass wir uns lieben, dass wir uns kennen, dass wir wirklich da sind, dann gehe ich den ganzen Weg. Dann gehe ich rein. Dann gehe ich bis zum Ende. Und das ist genau das, was an Pfingsten passiert ist. Wir sehen das 10 Tage später. An Pfingsten kommt der Heilige Geist runter, erfüllt die Jünger, wohnt jetzt in denen und stellt die Beziehung zu Gott her, die Gott schon immer wollte. Diese vertikale Beziehung zwischen Gott und Mensch ist in Perfektion hergestellt. Diese Liebe ist da, diese Intimität ist da. Und dafür kommt der Geist. Das ist die erste Aufgabe, das ist das Erste, was er tut. Und die Jünger mussten hier noch warten, weil logischerweise Jesus noch direkt vor ihnen stand und der Geist noch nicht da war. Und deswegen redet er hier von der Taufe des Heiligen Geistes, die dann halt später passiert. Das ist heute ein Tick anders, dadurch, dass Jesus schon gegangen ist, ist für jeden von euch, der hier heute sitzt, der Christ ist, die Geistestaufe schon passiert. Weil die Geistestaufe, dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, passiert in dem Moment, wo du Christ wirst, in dem Moment, wo du bekehrt bist, in dem Moment, wo du mit Jesus gehst, kommt der Heilige Geist auf dich und lebt in dir. Das heißt, wenn du heute Christ bist, wenn du an Jesus glaubst und an das, was er getan hat, dann wohnt der Heilige Geist jetzt gerade in dir und ist gerade da. Du magst ihn vielleicht nicht spüren, Das ist die andere Sache. Das ist auch nicht permanent immer der Fall. Aber doch, der Geist wohnt in dir. Und dann kommt der zweite Punkt, seine zweite Aufgabe. Der Geist rüstet uns mit Kraft aus. Was steht hier? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle stark heute Morgen. Alle mal hochhüpfen. Nein. Der Geist kommt und gibt uns Kraft. Das ist seine Aufgabe. Er kommt, um uns Kraft zu geben. Und was soll das? Warum? Wofür Kraft? Um Nächstenliebe zu üben. Wir könnten auch jetzt der andere Punkt, ich hatte nicht Zeit, durch das ganze Lukas-Evangelium zu gehen, ich kann jetzt auch nicht durch 28 Kapitel der Apostelgeschichte durchgehen, aber theoretisch, wenn du die Apostelgeschichte mal durchliest, zeigt sich, was die Kraft des Geistes bedeutet. Was der Geist jetzt mit den Jüngern macht, der in ihnen wirkt und der sie ausrüstet und der sie aussendet und der sie losschickt. Aber lass mich im Kern einmal sagen, es geht immer darum, bei dem Ganzen, was hier passiert, dass die Jünger lernen, ihren Nächsten wirklich zu lieben. Das, die Kraft, die der Geist uns gibt, das, worum es immer geht, wenn Gott bei uns ist und wenn Gott in uns ist und wenn Gott in uns wirkt, ist Nächstenliebe. Und damit sind all die Dinge, die Jünger tun, egal ob das das Predigen des Evangeliums ist oder ob das Heilungen sind oder ob das Gemeinschaft ist oder ob das soziale Hilfe ist oder was auch immer, das ist alles. Es geht immer darum, auf einer horizontalen Ebene Nächstenliebe zu üben. Das, was der Geist im ersten Schritt in der vertikalen Ebene wiederherstellt, die Beziehung zwischen Gott und Mensch, das stellt er im zweiten Schritt in der horizontalen Ebene her, zwischen Mensch und Mensch. Und damit ist diese Kraft, die wir haben, eine Kraft, um unseren Nächsten zu lieben. Eine Kraft, um auf Menschen zuzugehen und ihnen das zu geben, was sie brauchen oder sich wünschen oder wofür sie gemacht sind, was auch immer. Es ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber der Auftrag oder die Kraft, die der Geist uns gibt, ist immer Nächstenliebe. Geht immer auf Nächstenliebe aus. Und somit ist der Geist dann derjenige, der im Endeffekt bei uns sowohl die Beziehung zu Gott wiederherstellt und die Liebe zu Gott wiederherstellt und derjenige, der uns die Kraft gibt, damit wir unser Leben Nächsten lieben können. Weil ganz ehrlich, wenn ich den Geist nicht hätte, wäre ich immer noch ein ganz schön egoistisches Arschloch. Vor vielen Jahren ist Gott gekommen. Das hat nicht bedeutet, dass auf einmal alles vorbei war. Aber jetzt seit 17 Jahren arbeitet der Heilige Geist an mir und immer mehr und mehr Dinge in mir verändern sich. Und mehr Bereiche meines Lebens werden liebevoller. Es ist leider immer noch nicht vorbei und es gibt einige Dinge in meinem Leben, die waren sofort weg. Da war meine Bekehrung und direkt danach haben einige Dinge mich nicht mehr hatte ich nichts mehr damit zu tun. Aber einige Dinge, einige Ängste, einige Faulheit, einige Scham, einige Sachen, diese Themen, die beschäftigen uns und halten uns doch davon ab, den Nächsten zu lieben. Und das, was der Geist macht, ist, er arbeitet Stück für Stück an uns und gibt uns die Kraft, unsere Furcht, unsere Gier, unseren Geiz, unsere Angst, unsere Faulheit zu überkommen, um den Nächsten zu lieben. So, und damit sind wir beim letzten Punkt nämlich, weil Kraft und Nächstenliebe heißt immer auch Sendung. Wenn Jesus der Retter dieser Welt ist und wenn Gott das Schönste ist und das Beste ist, was es gibt und wenn der Heilige Geist in uns diese Kraft der Liebe ausüben sollte, dann ist das Liebevollste, was wir Menschen bringen können, ihn. Das, was wir alle brauchen, ist Jesus. Und damit ist Nächstenliebe immer auch etwas, wo wir Jesus mitbringen. Und deswegen redet die Bibel hier und an vielen anderen Stellen davon, dass wir gesandt sind, um Jesus zu bringen, um Jesus zu verkünden. Und ich weiß, dass an diesem Punkt der Predigt, wenn es praktisch wird, es ganz leicht passieren kann, dass wir uns entweder schämen dafür, dass wir es noch nicht tun oder irgendeinen Druck verspüren oder was auch immer, oder auf der anderen Seite, dass wir anfangen zu rechtfertigen, warum das in unserem Leben gar nicht funktionieren kann. Das, was ich gerade die ganze Zeit gesagt habe von der Trinität, ist die Antwort darauf. Wenn es wahr ist, dass Jesus für unsere Schuld schon gestorben ist, dann gibt es keine Scham mehr. Jede Scham, die du fühlst, jedes schlechte Gewissen, was du fühlst darüber, dass du irgendwas nicht machst, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und jede Angst, die du hast, darüber, dass deine Kraft nicht ausreicht, dafür ist der Heilige Geist gekommen. Und auch da wieder, ich weiß, dass das nicht so geht. Aber zu dem Grade, wie wir sehen, wie er am Kreuz für uns hing, und zu dem Grade, wie wir seine Liebe erkennen, und zu dem Grade, wie wir mit Gott wandeln, zu dem gerade wird unser schlechtes Gewissen, unsere Scham kleiner werden und werden wir mit mehr Kraft und mit mehr Begeisterung unseren Egoismus und unsere Angst überkommen. So, aber jetzt praktisch. 4 Punkte, kurze Anwendungspunkte. Erstens, Jesus sagt hier, was sagt er? Ihr werdet meine Zeugen sein. Und es ist wichtig, wenn wir darüber reden, wofür wir gesandt sind, was unser Auftrag ist, wovon wir Zeugen sind, dann geht es immer um eine Person. Wir sind nicht einfach Zeugen von einer Kirche oder von Gottes Schöpfung oder von irgendeiner Weisheit oder einem Gottesdienst oder toller Musik oder keine Ahnung was. Das sind alles nicht irrelevante Dinge. Aber diese Dinge sind nicht im Kern das, was die Welt braucht. Das, was die Welt braucht, ist Jesus. Das, was wir brauchen, ist Jesus. Und deswegen ist das Wichtigste und das Primärste, wovon wir Zeugnis geben, immer er. Er hat uns gerettet. Er erhält uns. Er liebt uns. Und er ist derjenige, den wir verkünden müssen. Das, was die Welt braucht, ist er. Und deswegen will er, dass wir nicht Zeugen von seiner Kirche sind, weil unsere Kirche ist gar nicht so cool und hat ganz viele Fehler, sondern dass wir Zeugen von ihm sind. Von ihm, der alles steuert, der alles geschaffen hat, der alles begonnen hat. In ihm allein ist die Rettung und das Heil. Und deswegen, wenn wir darüber reden, was unsere Aufgabe ist und wofür wir existieren, wofür wir in dieser Welt sind, dann geht es darum, Jesus in diese Welt reinzutragen. Den, der alle liebt. Den, dessen Arme offen sind. Der für die Menschen stirbt. Um den geht's. Zweitens, Jesus spricht nicht nur an Petrus, sondern an eine Gemeinschaft. Er adressiert sie im Plural. Er adressiert die Gruppe von Jüngern, die ihm nachfolgen. Und damit ist dieser Sendungsauftrag und dieser Auftrag, Zeugen zu sein, nicht etwas, was nur an dich als Individuum gerichtet ist. Und was nur darum geht, dass du derjenige bist, der jetzt im Alleingang losprescht und allen Leuten von Jesus erzählt. Das ist auch nicht schlimm, alleine über Jesus zu reden, aber der Auftrag geht erstmal an eine Gemeinschaft. Und wir sehen es dann an Pfingsten. Die Kirche wird geboren. Da, wo der Heilige Geist kommt und wo die Kraft passiert, ist automatisch Kirche da. Für das Neue Testament ist es undenkbar, dass es einen Auftrag oder eine Beziehung zu Gott außerhalb der Kirche geben würde. Der christliche Glaube und christlicher Auftrag und christliche Mission, was auch immer, lebt immer nur im Kontext von Gemeinschaft von einer Kirche. Und das ist aus verschiedenen Punkten wichtig. Einmal, weil es uns, die wir eher die übermütigen Alleingänger sind und die am liebsten losbrechen wollen und das Gefühl haben, die Kirche hält mich nur zurück und das ist eh alles doof, weil die haben alle Sünden und Probleme und keine Ahnung was und ich laufe los und gehe in die Stadt und predige mit dem Kreuz auf dem Rücken in der Straße. Die von uns, die bremst das. Weil es uns zeigt, hey, wir können auch Schaden damit anrichten, wenn wir uns wenn wir von Gott weglaufen oder von der Kirche weglaufen, was auch immer. Und die zieht es uns wieder rein in eine Gemeinschaft, die uns auch hilft, dabei klaren Kopf zu behauen. Und die anderen von uns, die Angst haben und die sich unsicher sind und die zu schüchtern sind, um überhaupt den Mund aufzumachen, denen gibt es eine Gemeinschaft um uns herum, die für uns betet, die uns mitträgt, die uns einen Kontext gibt, in dem wir sicherer sind. So, und als dritter Punkt, die Kirche ist der Ort, an dem die Welt erkennt, dass wir Jesus Jünger sind. In Johannes 3 erklärt er das, dass wir diejenigen sind, die in unserer Liebe zueinander der Welt zeigen können, wie Jesus ist. Und diese Kirche hier und jede andere Kirche in Leipzig ist ein Kontext, in dem die Welt sehen kann, wie Jesus ist, in der Art und Weise, wie wir leben. Und deswegen ist eine ganz praktische Anwendung, bist du Mitglied einer Kirche? Gehörst du zu einer Kirche, zu der du Menschen einladen kannst und lädst du Menschen dazu ein? So, dritter Punkt. Zeuge sein ist für Christen normal. Das fühlt sich manchmal nicht so an. Für einige von uns ja, für einige von uns nicht. Aber er redet hier nicht davon und sagt denen, hey Leute, der Geist wird auf euch kommen und dann müsst ihr versuchen, meine Zeugen zu sein. Oder der Geist kommt auf und dann sollt ihr unbedingt meine Zeugen sein. Das ist interessant. Er redet, ihr werdet meine Zeugen sein. Für Jesus gibt es eigentlich gar keine andere Option, als dass da, wo sein Evangelium geglaubt wird und wo sein Geist kommt, dass da auch Zeugensein passiert. Warum? Und da gehen wir zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Davon, wovon wir begeistert sind, reden wir. Und Jesus versteht und wusste logischerweise, dass da, wo wir Menschen diese Liebe von Gott wirklich begreifen, da, wo wir sehen, wie sehr er für uns gestorben ist, wie er sich aufgegeben hat für uns, wie er uns liebt und wie er niemals loslassen wird, da, wo wir verstehen, dass es hier einen Vater gibt, der vor Millionen von Jahren dich wollte, da, wo wir sehen, dass es einen Geist gibt, der immer nah bei dir ist, und zu dem Grad, wie wir das verstehen und zu dem Grad, wie wir das begreifen, zu dem Grad wird unser Herz voll und wird unser Herz entflammt und wird unser Herz begeistert. Und je begeisterter du von Jesus bist, desto mehr wirst du von ihm reden. Und auch das wieder. Es passiert nicht immer so. Und doch ist es etwas, was über die Zeit wächst. Je mehr du über ihn nachdenkst, je mehr du mit ihm gehst, je mehr du ihn reflektierst, je mehr du ihn liebst, desto mehr willst du auch von ihm reden. Und deswegen ist es für Jesus vollkommen natürlich, dass da, wo der Geist da ist, da, wo an ihn geglaubt wird, dass wir da auch Zeugen sein werden. Und die Frage für mich und für uns alle, weil damit kämpfen wir, oder? Ist, wie begeistert sind wir wirklich von ihm? Und auch da wieder, es geht nicht um Druck, es geht nicht um Scham, schlechtes Gewissen, sondern lieben wir unseren Herrn? Letzter Punkt, viertens. Die Sendung hat nichts mit irgendwelchen kulturellen oder ethnischen oder sprachlichen Grenzen zu tun. Ihr seht, dass er sie ausschickt. Wohin? Jerusalem, Judäa, Samaria und die Enden der Erde. Und es ist wichtig, weil wenn du dir überlegst, wo die Juden herkamen, dann hatten die eine Überzeugung davon, dass Gott sich dem jüdischen Volk offenbart, dem Land, ihnen das Land Israel oder das Land Kanaan gegeben hat, Israel gegeben hat. Und die hatten eine klare Vorstellung davon, dass Gott in diesen Landesgrenzen mit diesen kulturellen Menschen, in dieser Sprache agieren würde. Deswegen stellen sie auch die Frage, richtest du jetzt das Königreich für Israel wieder auf? Und Jesus sagt, ihr habt es echt immer noch nicht gerafft. Meine Nachricht, mein Evangelium, meine Botschaft, meine Wahrheit ist nicht nur für euch. Meine Botschaft ist für alle. Egal welche Sprache, egal welche Herkunft, egal in welchem Land du wohnst, egal welche soziale Klasse du einnimmst, egal in welcher Lebenssituation du dich befindest. Das, was Jesus sich vorstellt an Kirche und an Reich, ist eins, was alle Grenzen sprengt, die es auf dieser Erde gibt. Und ich hoffe, Leute, dass wir als Kirche, während wir wachsen, nicht einfach nur eine weiße, mittelständische Familienkirche sind, sondern dass wir eine Kirche werden, in der mehr und mehr Menschen aus anderen Lebenssituationen, aus anderen Demografien, mit anderen Hautfarben, mit anderen Sprachen dazukommen. Weil so wird es im Himmel eines Tages sein. Wenn wir eines Tages im Himmel ankommen werden, dann wird das hier erfüllt sein. Und dann werden wir eine bunte Gemeinschaft von Menschen sein, die wir uns auf Erden wahrscheinlich noch nicht mehr erträumen können. Und ich hoffe, dass ich und dass ihr und dass wir bereit sind, zu Menschen zu gehen, die anders sind als wir. Dass wir bereit sind, zu Menschen zu gehen, die andere Hautfarben haben, die Asylanten sind, die Studenten sind, die Rentner sind, was auch immer. Und dass wir bereit sind, als Kirche zu denen zu gehen, die anders sind als wir. Das ist manchmal nicht einfach, aber das hoffe ich. Und letztlich hoffe ich, dass uns das dazu führt, dass wir Gemeinden der Gründer, Missionare, Teams und Trainees aussenden in andere Städte, andere Länder, nach Leipzig Ost, nach Halle, nach Prag, nach Dubai, nach Nordkorea, wo auch immer Gott uns hinsenden wird. Und ich hoffe, dass wir aus dem Leipzig-Projekt heraus Menschen aussenden können, die an die Enden der Erde gehen. Aber das muss hier bei uns anfangen. Das muss damit anfangen, dass wir unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unseren Freunden, unseren Hobbykollegen, was auch immer, unserer Familie erzählen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Lass mich noch beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du gut bist, dass du uns liebst, dass du uns kennst und dass du in uns wirkst. Und Herr, du hast vor Millionen Jahren dir gewünscht, mit jedem Einzelnen, der hier sitzt, eine Beziehung zu haben. Und du hast jeden Einzelnen von uns so geschaffen, wie wir sind, weil du uns wunderbar wolltest. Und jeder Einzelne von uns ist eingeladen in eine intime Liebesbeziehung mit dir. Und ich bitte dich, dass wir das mehr und mehr erfahren. Und dass wir aus dieser Liebe heraus ein so volles und brennendes Herz bekommen, dass wir gar nicht mehr aufhören wollen, zu singen und zu reden von dir. Segne uns, Herr. Amen.